Mut tut gut. Was soll das heißen? Mut tut gut. Kann man es lesen? Ein bisschen schwach da oben, gell? Ich möchte mit euch heute einen Mann anschauen in der Bibel, dessen Mut nicht nur die Dinge Gottes freigesetzt hat in seinem Leben, sondern dessen Mut das ganze Volk beeinflusst hat. Und als er den Mut gehabt hat, hat er gar nicht gewusst, dass das irgendwelche Auswirkungen und Konsequenzen haben wird. Und dieser Mann, den wir anschauen, ist der Jonathan. Der Jonathan war der Sohn vom Saul, vom ersten König von Israel. Und er war ein ganz enger Freund von David, der Jonathan. Er war ein Mann, der sein Herz ganz auf Gott ausgerichtet hat. Er war einer, der bereit war, also das Königreich, wo er eigentlich der Nachfolger gewesen wäre vom Saul, hinzulegen und zu sagen, David, du bist der, den Gott erwählt hat. Er war nicht eifersüchtig auf David. Er hat ihm das gegönnt. Er war sein Freund, weil sein Herz war es, dass das geschieht, was Gott will und was Gott im Herzen hat. Und die Geschichte, die wir uns heute anschauen miteinander, die spielt ganz am Anfang von der Königsherrschaft vom Saul im 1. Samuel Kapitel 13 und 14. Das schauen wir uns heute ein bisschen an miteinander. Das ist die Situation, dass der Saul König wird. Und wir lesen nur so Auszüge aus diesen Kapiteln. Und in der Zeit, wo der Saul König wird, hat es Krieg gegeben mit den Philistern. War immer so ein ziemlicher Kampf zwischen diesen zwei Völkern. Und Israel war total von den Philistern unterdrückt. Und der Saul als König hat dann gegen diese Philister gekämpft. Und das Interessante war, dass es eine sehr hoffnungslose Situation war. Wir lesen im 1. Samuel 13, dass der Saul König geworden ist und dann hat er 3000 Israeliten um sich versammelt. 3000 Krieger. Und mit denen wollte er gegen die Philister angehen, aber die Philister waren in einer völligen Überzahl. Im Vers 5 heißt es noch, auch die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten, und jetzt stellt euch das gegenüber, die Israeliten haben 3000 Leute. Und die Philister hatten 3000 Streitwagen, also diese Kriegswagen mit den Pferden vorne dran, 6000 Reiter und viele Krieger wie Sandkörner am Meeresstrand. Wie Sandkörner am Meeresstrand. Und das nächste Bild, das könnte in etwa so ausgeschaut haben. Es ist ein bisschen zu hell da herin. Das heißt, da waren auf der einen Seite 3000 Leute und auf der anderen Seite waren Leute wie Sand am Meer, massenweise. Weißt du, wie würde es dir gehen, wenn du so mit 3000 Leuten dich so einer Übermacht gegenüber siehst? Soweit das Auge reicht, Krieger, 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 3000 Kriegswagen, die brauchen schon einen ziemlich Platz, 6000 Reiter. Kannst du dir vorstellen, dass dem Saul mulmig wurde? Dass den Israeliten mulmig wurde? Vers 6 heißt dann, als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut und sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern, hinter Felsen, in Gräbern und Zisternen. Und dann gibt es eine interessante Situation. Die Armee ist verständlicherweise völlig entmutigt. Aber es wird noch schlimmer. Der Saul wartet auf den Samuel, weil immer bevor sie in den Krieg gezogen sind, haben sie ein Opfer dargebracht. Und der Samuel als der Priester und Prophet, der musste immer dieses Opfer darbringen. Und dann haben sie gewusst, Gott ist bei ihnen. Und dann haben wenigstens einige Mut bekommen. Und dann sagt der Samuel, der Saul soll dort und dort warten. Und der Saul wartet und er kommt nicht. Und er wartet 7 Tage lang auf den Samuel und der Samuel kommt nicht. Und er sieht, wie die Leute sich langsam verschüssen aus der Armee, wie sie fliehen, wie sie sich verstecken, wie die Armee weniger und weniger und weniger wird. Und da macht der Saul einen ganz entscheidenden Fehler. Er hat nicht den Mut, völlig auf Gott zu vertrauen und zu warten, bis der Priester kommt, bis der Prophet kommt und dieses Opfer bringt, sondern er beginnt selber Furcht zu haben und sagt sich, ja, wenn der Samuel nicht kommt, dann muss ich das Opfer bringen, weil sonst laufen mir die Leute davon. Und so geht er her und tut das, was er eigentlich nicht durfte als König, sondern was nur der Priester tun durfte. Er hat ein Opfer Gott dargebracht. Und während das Opfer noch brutzelt und brennt, kommt der Samuel. Und der Samuel sagt zum Saul, in Vers 13, ich lese von Vers 12, Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davon liefen, weil der Samuel ihn konfrontiert und sagt, was tust du da, wieso bringst du ein Opfer da? Du darfst das gar nicht. Und dann sagt der Saul, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davon liefen und du bist nicht zum vereinbarten Zeit erschienen, während die Philister schon in Michmas bereit standen. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal dem Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. Aber so, weil er ungehorsam war, nimmt Gott ihm das Königreich und gibt schlussendlich den David, einen Mann nach seinem Herzen. Kannst du den Saul verstehen? Kannst du den Saul verstehen? Wir haben gerade heute Kommunikationsseminar gehabt und da heißt es, eine der wichtigen Dinge bei Kommunikation ist, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu lernen, die Dinge aus seiner Perspektive in seinen Augen zu sehen. Statt immer nur verstanden werden zu wollen, auch zu lernen, den anderen zu verstehen und Fragen zu stellen oder einfach mal nicht immer einfach nachzufragen, habe ich dich richtig verstanden? Und wenn der Saul sich in diese Position hineinversetzt hätte, indem er nicht auf die Umstände geschaut hätte, sondern im Herzen sich festgelegt hätte, ich vertraue Gott, dann hätte Gott ein Wunder getan in der Situation. Eigentlich hat er keine Chance gehabt, oder? Also 3000 Israeliten, 3000 gegen 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und Soldaten, so wie im Sand am Meer, so weit das Auge reicht. Er hätte Gott sowieso gebraucht. Sind wir bereit, unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen? Sind wir bereit, wenn wir glauben, dass Gott sagt, wir sollen das tun, an dem festzuhalten, was Gott sagt, egal wie die Umstände sind? Und der Saul war es nicht und darum hat er das Königreich verloren. Er hat eine Chance vertan. Wenn er den Mut gehabt hätte, zu Gott zu stehen und zu warten, weil er hat ja dieses Brandopfer nicht jetzt aus einem Herzen gebracht, Gott zu ehren, Gott zu dienen. Wenn er diese Ehrfurcht vor Gott gehabt hätte, hätte er das Opfer nicht angetastet, weil er wusste, er darf das nicht als König. Er hat es getan, weil er Angst bekommen hat und gedacht hat, wenn ich jetzt ein Opfer anzünde, dann rennen mir die Soldaten nicht mehr davon. Und dann wird die Situation noch minder. Danach verließ Samuel Gilgal, heißt es in dem Vers 15, und erzählt, was ihm noch übrig geblieben ist von der Armee. Und es sind noch 600 Leute bei ihm. 600 Leute gegen wie viel? 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und Krieger wie Sand am Meer. Und dann sagt das Wort Gottes in Vers 19, in jener Zeit gab es im ganzen Land Israel keinen Schmied, denn die Philister fürchteten, die Schmiede könnten Schwerter und Speere für die Hebräer anfertigen. Deshalb mussten die Israeliten zu den Philistern gehen, wenn sie ihre Pflugscharen, Spaten, Beile oder Sicheln schärfen lassen wollten. So kam es, dass mit Ausnahme von Saul und Jonathan kein einziger Israelit am Kampftag ein Schwert oder ein Speer besaß. Also, 600 Bauern mit Mistgabeln, Hänzen, Stöcken und zwei Mann, die ein Schwert haben von der ganzen Armee. Gegen 3000 Reiter. Wagen, 6000 Reiter und Krieger wie Sand am Meer. Warst du schon mal am Meer? Gibt es eine Menge Sand. Soweit das Auge reicht. Hättest du den Mut, noch zu kämpfen? Ach, ganz ehrlich. Wenn du dir das anschaust, dann ist ja im Natürlichen, im menschlich gesehen, wir hatten da noch eine Chance. Ich meine, wenn da 10.000 sind und da sind 20.000, okay, mit das packen wir, oder? Wenn da 10.000 sind oder 30.000, Herr, wenn du uns hilfst, packen wir es. Aber 600 mit Holzschwertern gegen so viele bewaffnete, gut ausgerüstete Krieger, ich glaube, dass dich und mich auch der Mut verlassen hätte. Und trotzdem, wenn wir den Mut haben, es geht nicht um diesen Mut, wir backen, wir gehen gegen die Leute vor, wir kämpfen die alle nieder. Es geht um den Mut zu sagen, Herr, ich vertraue so auf dich, dass sich's jetzt entscheidet. Wenn du nicht eingreifst, dann sind wir tot. Und wenn du eingreifst, dann werden wir leben. Aber im Natürlichen sind wir tot. Diesen Mut zu haben, Gott zu gehorchen, den Mut zu haben, Dinge zu tun, die für den Verstand jetzt völliger Irrsinn sind. Weil wer wird das tun? Damals hat es das Neue Testament noch nicht gegeben. Aber ich bin mir sicher, heutzutage würden von den 600, 599 sagen, hey, im Wort Gottes steht drin, wenn einer was gegen dich hat und du bist auf dem Weg zu Richter, dann geh hin und versöhne dich mit dem, bevor du ins Gefängnis geworfen wirst. Geh mal hin, lass uns versöhnen. Ordnen wir uns den Philistern unter, weil wir haben keine Chance. Und dann, weil der Saul nicht den Mut gehabt hat, sucht sich Gott einen Mann, der die ganze Situation verändert, völlig verändert. Ich wollte eigentlich meine Uhr laufen lassen. Lesen wir weiter. Der Sohn vom Saul war ein kühner Mann. Der Jonathan war ein Krieger, war jemand, der wirklich sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt. Und da heißt dann, Vers 6 vom Kapitel 14, sagt der Jonathan, komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Also da waren die 600 von den Israeliten und da waren der Sand am Meer. Und dann haben sie ihre Wachposten gehabt und haben Pässe schon eingenommen gehabt und so weiter. Also sie haben sich strategisch gut aufgestellt, die Philister. Dumm waren sie nicht. Sie haben gesagt, auch wenn es nur 600 sind, trotzdem schauen wir, dass wir das Ganze kriegerisch, kriegtechnisch in Ordnung machen. Komm, sagt der Jonathan, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagt Jonathan zu seinem Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn der Herr, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Toller Mann, oder? Fantastisch, der Jonathan. Aber lass uns denn so einfach drüber lesen. Was sagt, was tut der Jonathan da? Er hat auf der einen Seite Glaube und Vertrauen in Gott und er sucht eine Gelegenheit, dass Gott das Blatt wendet. Es ist kein Engel erschienen und hat gesagt, du morgen um die Zeit schaut so und so aus. Und dann, wenn die Philister alle dort stehen und der Saul da mit seinen 600 ist, dann gehst du dorthin und machst das und das, nix. Er sagt, hey, gehen wir doch dorthin und vielleicht tut Gott was. Und dann sagt er was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Er sagt, weißt du, für Gott macht es keinen Unterschied. Für Gott macht es keinen Unterschied, ob ein Riesenproblem da ist oder ein kleines Problem da ist. Das ist für ihn genau das Gleiche. Für Gott macht es keinen Unterschied, ob da 10 Krieger sind, 10.000 Krieger, 100.000 Krieger. Das ist für Gott kein Unterschied. Für dich und für mich ist es ein Unterschied. Weil wir schauen es mit unseren Augen an. Aber Gott kann 1 Million Krieger besiegen, genauso wie er einen einzelnen Mann besiegen kann. Er ist Gott. Egal wie groß das Problem ist, das sich vor dir auftürmt, für Gott ist das genauso gleich wie das winzige Problem, wo du denkst, ah, das packen wir schon mit Gott, das ist kein Problem. Und da, wo du da stehst und sagst, Hilfe! Für Gott macht es keinen Unterschied. Das hat mich so ermutigt, als ich das gelesen habe, weil wir immer aus unserer Perspektive die Dinge anschauen. Aber wenn wir es aus Gottes Perspektive anschauen, weißt du, Gott ist da oben, ob der Berg jetzt 8000 Meter hoch ist oder 2 Meter hoch, wenn du von oben runter schaust, schauen die beide flach aus. Es macht für ihn keinen Unterschied. Er ist Gott. Egal, ob dein Problem groß ist oder dein Problem klein ist, für Gott ist es dasselbe. Ob Gott jetzt Schnupfen heilt oder dich vor Krebs heilt, ist für Gott kein Unterschied. Er tut sich nicht leichter beim Schnupfen und fängt an zu schwitzen, wenn es um Krebs geht. Er spricht ein Wort und er heilt. Für Jesus Christus hat es keinen Unterschied gemacht, ob jetzt 1 Dämon da war oder 6000, wie beim Gerasener. Für ihn ist es dasselbe. Er ist Gott, er weiß, welche Autorität hat und er weiß, was geschieht, wenn er was tut. Kannst du dir das einfach mal bewusst machen und einprägen? Ich glaube, wir würden mit vielen Dingen mutiger vorangehen, wenn wir diese Perspektive hätten, statt dass wir unsere Perspektive anschauen und dann denken, na bitte, Herr, hilf. Für ihn sind große und kleine Probleme genau dasselbe. Und dann geht der Jonathan da los. Er schaut auf Gott. Ich möchte noch einen kurzen Nebenschauplatz aufmachen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, im 1. Könige, da spricht die Bibel über den Propheten Elisa und wie er mit seinem Knecht in einer Stadt ist. Und am Morgen geht der Knecht raus und sieht, die ganze Stadt ist von einem feindlichen Heer umzingelt und er kommt zurück zum Elisa und ist völlig aufgebracht, weil er denkt, jetzt ist aus, wir sterben. Und im 1. Könige 13,13 geht der Elia mit ihm hinaus und bleibt ganz ruhig. Warum bleibt er ruhig? weil der Elia nicht nur das Natürliche anschaut, sondern das Geistliche hineinsieht und zu seinem Knecht sagt, hey, was hast du für Sorgen? Die auf unserer Seite sind mehr als die, die da draußen sind. Und dann betet er und sagt, Herr, öffne seine Augen. Und das nächste Bild. Und die Augen vom Knecht werden geöffnet und er sieht den ganzen Himmel voll mit Streitwagen und Heerscharen. Und im Vergleich zu der Menge, die er da sieht, ist das ein winziges Häufchen, das da um die Stadt steht. Für Gott macht es keinen Unterschied. Er kann durch einen Mann oder durch viele retten. Weil Gott Gott ist. Super Bild, gell? Da schaust du, wie die Heerscharen da so. Ich denke, wenn die das auch sehen würden, dann würden sie schon lange rennen. Aber Gott in seiner Gnade hilft uns, dass wir hineinschauen können in diese Dinge. Und dann lesen wir da weiter. Der Knecht, sein Waffenträger, sagt, hey, was immer du machst, passt, ich bin an deiner Seite, tu, was du für das Beste hältst. Und dann gehen sie dorthin und der Jonathan sagt, hey, wir zeigen uns den Philister, und wenn sie sagen, kommt herauf, dann ist es ein Zeichen von Gott. Und wir gehen hinauf und wir besiegen sie. Und er geht nach vorne und dann heißt es, als die beiden sich dem Posten der Philister zeigten, riefen diese, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinem Waffenträger entgegen, kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Komm, klettere hinter mir her, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, der Herr hat es in unsere Hand gegeben. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Es ist jetzt auch nicht die beste Strategie. Da oben stehen 20 schwer bewaffnete Krieger auf einem Hügel, auf einer Anhöhe, ein Wachposten. Und da unten sind zwei, die, das ist so steil, dass sie auf allen Vieren da hinaufkrabbeln müssen. Da hast du nicht das Schwert zwischen den Zähnen. Das steckt irgendwo. Und sie krabbeln da hinauf. Und die Philister denken sich wahrscheinlich, die sind völlig hinüber, freuen sich schon. Und dann kommen sie dort oben an und dann geschieht was Interessantes. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. Hallo. Der hat nicht sein Schwert gezogen und angefangen da oben wie ein Berserker, um sich zu schlagen und die Leute zu besiegen. Die Kraft Gottes ist gekommen, eine andere Übersetzung sagt, und als sie dort oben ankamen, fielen die Philister um. Ich glaube jetzt nicht, dass die vor lauter Angst umgefallen sind. Der Jonathan war kein Riese oder sonst irgendwas. Aber die fallen um und der Waffenträger, das ist nicht der, der kämpft, das ist der, der dein Schwert hält und deine Lanze und die Dinger, der geht hinter Jonathan her und haut denen die Köpfe ab. Der Mut von einem Mann bewegt Gottes Arm und sie töten diese 20 Philister. Wawa! 20 haben wir geschlagen. Sind ja nur noch 100.000 oder vielleicht 150, vielleicht auch 200.000. Und die 6.000 Reiter, die werden wir schon auch niedermachen. Und dann sind auch die 3.000 Streitwagen. Aber wir haben ja schon 20, oder? In dem Moment, wo der Jonathan diesen Mut fasst, wo der Jonathan auf Gott vertraut, ganz auf Gott vertraut, verändert sich was im Geistlichen. Weil, Entschuldigung, aber jetzt mal ganz natürlich gesehen, wenn ich jetzt in einem Heer stehen würde mit, keine Ahnung, 100.000 plus 6.000 Reiter plus 3.000 Streitwagen und einer von den Verrückten da drüben stürmt so ein Ding rauf und tötet 20 von uns, scheiße, oder? Aber hallo? Hey, wir sind 100.000 oder weiß ich wie viele. gut, da gibt es einen, der hat echt, der hat echt Mut und 20 hat er umgebracht, aber ist das jetzt wirklich ein Problem? Haben wir nicht noch genug auf unserer Seite? Also 600 gegen, also ich würde mir jetzt nicht in die Hose machen, wenn ich das sehen würde. Oder die Panik bekommen oder sonst Selbstmord machen. Harakiri, weil da hat einer 20 getötet. Aber im Geistlichen verändert sich was. Und dann heißt es weiter, so tötete Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchenlänge eines Jockes Acker, was immer. Und in Vers 15 heißt es, da brach im Heer der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld unter den Wachen und den Stoßtrupps. Auf einmal, die sind verstreut, versteht ihr? Wenn man vorliest, haben sie 3 Stoßtrupps in verschiedene Richtungen ausgeschickt und auf einen Augenblick kriegen die alle die Panik. Und da bebte die Erde, heißt es noch. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Hallo! Der Typ hat 20 Leute umgebracht. Das ist der Jonathan. Er ist ein Krieger. Das hat er vielleicht schon öfters gemacht. Nein. Kein Grund, Panik zu bekommen. Aber sie bekommen Panik, weil Gott im Geistlichen beginnt, was zu verändern. Weil Gott im Geist beginnt, etwas zu brechen, was bisher die Philister an der Macht gehalten hat. Und diese Panik, die dann ausbricht, geschieht, weil Gott für sein Volk kämpft. Ich liebe die Bibel, die ist das oft so nüchtern, so. Weil der Wir lesen dann weiter, dass der Saulus, die Späher Saulus in Gibea im Gebiet von Benjamin sahen, dass im Lager der Philipper ein großer Tumult herrschte. Stellt fest, wer von uns fehlt, fragte Saul die Leute. Und dann ruft er noch den hohen Priester und sagt, bringt den hohen Priester her, er soll Gott befragen, der kommt da mit den Losen. Und keiner kennt sie aus und der Saul sagt schlussendlich, ach komm, vergiss es. Gehen wir rein in die Schlacht. Und dann rennen sie runter auf diese Philister zu und dann sehen sie, wie einer den anderen selber umbringt, wie sie sich gegenseitig abmurksen, sich gegenseitig töten, weil Gott für sein Volk kämpft. Und das alles geschieht nur, weil ein Mann den Mut hat zu sagen, Gott ist größer wie die momentane Situation, weil ein Mann den Mut hat zu sagen, hey, tun wir was, vielleicht hilft Gott uns. Weil ein Mann den Mut hat zu sagen, im Geistlichen, ich sehe in den Geist hinein und da schaut die Situation ganz anders aus. Für Gott ist das alles ein Gmadewiesen. Ob da einer ist oder 1 Million, ist für ihn kein Unterschied. Und dann passieren noch 2 Dinge, die außergewöhnlich sind in der Geschichte. Weil Mut tut gut. Wenn einer Mut hat und ganz auf Gott vertraut, dann kann er erleben, wie Gott eine Situation völlig verändert. Völlig verändert. Lass uns weiterlesen im Vers 15 bis 20. Ja. Okay, das überfliegen wir jetzt. Und Vers 19, doch während Saul noch mit dem Priester sprach, eben er soll Gott befragen, soll man kämpfen, was soll man tun, soll man warten, passiert da was, was ist da unten los, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Da sagte Saul zum hohen Priester, lass es gut sein. Und Saul und seine Männer stürzten sich in die Schlacht und sahen, dass die Philister sich gegenseitig töteten. Es herrschte eine sehr große Verwirrung. Na, da muss eine saubere Verwirrung geherrscht haben. Wenn ich da mit 100.000 Mann stehe und auf einmal fange ich den neben mir an abstechen und den vor mir und den hinter mir, da muss Verwirrung geherrscht haben. Weil kurze Zeit vor haben sie nur genau gewusst, wer der Feind ist. Und jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig, jetzt metzeln sie sich gegenseitig nieder. Das geht nur, weil Gott was im Geist gebrochen hat. Durch den Mut von Jonathan ist dem Geist was freigesetzt worden und das hat zwei Konsequenzen gehabt. Die eine ist, es hat den Feind völlig verwirrt. Der Feind weiß nicht mehr, was er tut. Der Feind muss klein beigeben, er bringt sich sogar selber um. Und es hat dem Volk Gottes was freigesetzt. Und das lesen wir jetzt. Es hat dem Volk Gottes zwei Dinge freigesetzt. Vers 21. Sogar die Hebräer, die schon lange bei den Philistern waren und für sie kämpften, schlossen sich jetzt Saul, Jonathan und den restlichen Israeliten an. Wie bitte? Hast du das gelesen? Sogar die Hebräer, die für die Philister kämpften. Da hat es doch tatsächlich Leute im Volk Gottes gegeben, die waren so verwirrt, dass sie nicht mehr gewusst haben, wer sind wir eigentlich? Zu wem gehören wir? Und sie kämpfen gegen das eigene Volk in den Reihen der Philister. Und wo Gott Verwirrung bringt in die Feinde, bringt er gleichzeitig Klarheit in das Volk Gottes. Und auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie denken sich, was mache ich denn da? Was tue ich denn da? Bin jetzt ganz deppert, ich kämpfe auf der falschen Seite. Und sie wechseln die Seite und kämpfen jetzt mit Saul gegen die Philister. Wenn durch den Mut eines Mannes bringt Gott eine Klarheit und auf einmal checken auch die, die scheinbar verwirrt sind, wer sie sind, dass sie Kinder Gottes sind und dass die Kraft Gottes mit dem Volk Gottes ist. Und sie stoßen wieder zum Volk Gottes dazu. Das sind Leute, die mit den Philistern gelebt haben, die ihre Identität verloren haben. Wenn wir Mut haben, könnte es nicht auch sein, dass auf einmal Leute ihre Identität wiederfinden? Wenn wir Mut haben, für Menschen zu beten, wenn wir Mut haben, ihnen die frohe Botschaft zu erzählen, könnte es sein, dass es auf einmal auch ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und sie erkennen, ich bin im falschen Lager. Ich bin im Lager des Feindes und nicht dort, wo ich sein sollte, bei den Kindern Gottes. Durch einen Mann kommt diese Klarheit. Und die zweite Gruppe im Volk Gottes, in Vers 22, da heißt es, und auch die Männer Israels, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, jagten den Philistern nach, als sie von deren Flucht hörten. Es hat eine Gruppe gegeben, die war so verwirrt, dass sie sowieso mit dem Feind gekämpft hat. Und es hat eine Gruppe gegeben, die verständlicherweise die Hosen so gestrichen voll gehabt hat, wo sie sich der Übermacht gegenüber gesehen haben, dass sie die Panik und die Angst bekommen haben und desertiert sind, abgehaut sind. Nicht auf Gott vertraut haben, sich versteckt haben in Höhlen und in Löchern im Gebirge. Und weil ein Mann den Mut hat, auf Gott zu vertrauen und Gott ihn verwendet, kommt dieser Mut auf einmal aufs ganze Volk. Auf einmal haben sie keine Angst mehr. Auf einmal kommen sie aus ihren Löchern hervor, dort wo sie sich versteckt haben, und kämpfen mit dem eigenen Volk gegen die Feinde. Und alles nur, weil ein Mann gesagt hat, hey, gehen wir doch da hinüber, vielleicht ist Gott, hilft uns Gott. Weil für Gott macht es keinen Unterschied, ob viele oder wenige da sind. Gott kann durch wenige oder durch viele retten. Er braucht nicht ein ganzes Heer. Und solche gewaltigen Dinge werden freigesetzt, weil ein Mann sagt, und ich bleibe an Gott dran und ich vertraue Gott. Und die Bibel ist voll mit solchen Männern. Wenn du einen David anschaust, wie er gegen Goliath gekämpft hat, oder viele, viele andere, Mose, Pharao und wie sie heißen. Leute, die gesagt haben, ich vertraue auf Gott, egal was es kostet. Leute, die bereit waren, Chancen zu schaffen, die gesagt haben, es könnte sein, dass Gott nichts tut, ja, dann bin ich tot. Aber tot bin ich wahrscheinlich sowieso, wenn da 600 gegen 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und Krieger wie Sand am Meer kämpfen. der Mut von Jonathan setzt dem Geistlichen etwas frei, was die Feinde verwirrt, was dem Volk den Sieg bringt und was sogar diejenigen, die nicht mehr sich zum Volk zurechnen, wieder ihre Identität finden lässt. Und dass die, die Angst haben, neuen Mut bekommen. Weil ein Mann vorwärts geht mit Gott. Und Gott kennt kein Ansehen der Person. Gott schaut dich nicht anders an, wie Jonathan anders schaut. Er schaut dich nicht anders an, wie er Mose angeschaut hat. Eigentlich sagt uns das Wort Gottes, er schaut dich, und bitte das im richtigen Kontext zu verstehen, nicht anders an, wie er Jesus angeschaut hat. Jesus sagt, wer mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe und größere. Es ist das Herz des Vaters, dass wir diese Dinge erleben. Es ist das Herz des Vaters, dass er durch uns in diese Welt hineinwirken kann und Mächtiges freisetzen kann, Mächtiges hervorbringen kann. Jonathan ist ein Beweis dafür. Und ich komme zum Schluss und ich spüre so, und darum brennt mir dieses Thema so im Herzen, dass Gott uns in eine neue Zeit hineinführt. Dass wir in dieser neuen Zeit sind eigentlich. Wir haben lange Zeit geredet von dieser neuen Zeit, aber ich glaube, die neue Zeit hat begonnen. Und weil eine neue Zeit begonnen hat, will Gott, dass wir unsere Sichtweisen auch wieder neu verändern. Ich glaube zutiefst, dass Dinge, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, jetzt funktionieren, weil jetzt eine Zeit ist, die Gott geschenkt hat. Ich glaube, dass Dinge, wo wir in der Vergangenheit versagt haben, wenn wir jetzt den Mut haben, da wieder Schritte zu gehen, erleben werden, wie es funktioniert. Und ich glaube, dass wir in einer neuen Zeit leben, wo, wenn wir den Mut haben, einen Schritt zu gehen, wird es nicht nur für uns funktionieren, sondern Gott wird unseren Mut verwenden und durch diesen Mut Großes freisetzen für sein Reich. Der Jonathan, als er da hinaufgegangen ist, hat Gott vertraut, dass er irgendwas tut. Aber ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass sich die Philister gegenseitig umbringen. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass die Leute, die auf der falschen Seite gekämpft haben, wieder zurückkommen. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass die, die aus Angst davongelaufen sind, alle wieder zurückkommen. Im Epheser 3, Vers 20 heißt, dass Gott mehr tun kann und tun will, wie wir uns wünschen oder erträumen können. Und ich glaube, dass jetzt so eine Zeit angebrochen ist, wo wir das wieder erleben, wo Gott sich in seiner Größe zeigen wird. Aber er braucht Leute, die den Mut haben wie Jonathan und sagen, komm, versuchen wir es doch. Probieren wir es. Tun wir es einfach. Und ich glaube, wenn wir das tun, wird sich Gott nicht nur zu uns stellen, sondern das verwenden, um Großes für sein Reich freizusetzen. Gott kann durch wenige und durch viele retten. Gott kann 3 Fische und 5 Brote nehmen und 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt machen und 12 Körbe bleiben über. Gott kann das Wenige, was wir haben. Und das ist die Frage an dich und an mich. Haben wir den Mut, das Wenige, was wir haben, einfach Gott zu geben? Oder sitzen wir so drauf auf dem Bissel und das hat auch was zu tun, dass wir den Mut haben, aus dem Boot zu steigen wie der Petrus. Es hat damit zu tun, dass wir den Mut sagen und sagen, Herr, wenn du das gesagt hast, ich fühle mich überhaupt nicht danach, ich denke nicht, dass ich schaffe, ich glaube auch nicht, dass ich die großen Begabungen habe, aber im Vertrauen auf dich mache ich einen Schritt. Und Gott wird das Wenige, das du in deiner Hand hast, vermehren und Wunder draus tun. So habe den Mut. Sei ein Jonathan. Nütz die Chancen. Schaffe Chancen, wenn du spürst, es ist dran. Vertrau voll und ganz auf Gott. Und auch du wirst erleben, wie Gott durch dich Großes freisetzt. Der Feind versucht, unser Denken zu beeinflussen mit Minderwertigkeit, Verdammnis und mit all diesen Dingen, weil er weiß, so kann uns stoppen. Und nur so kann uns stoppen, durch Lügen. Weil die Wahrheit ist, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns liebt, dass er uns mit den Augen sieht, mit den Augen Jesu sieht, dass der Geringste im Reich Gottes Vollmacht hat über die ganze Kraft des Feindes. Und dass wir kommen in eine Zeit, wo der Heilige Geist es seinem Volk neu bewusst machen wird. Weil wir haben große Herausforderungen. Also, dieses Land, dieser Kontinent ohne Gott, wissen wir, wo es hingeht. Das wird nicht besser. Unsere einzige Hoffnung ist, dass der Leib Christi aufwacht, dass der Leib Christi vom Geist Gottes neu erfüllt wird und dass der Geist Gottes in uns den Mut schafft, Dinge zu tun, wo jeder sagt, spinnst du, das kannst du doch nicht machen. Und wir werden erleben, wie Dinge geschehen, wie es in der Apostelgeschichte geschehen sind. Lass dich nicht durch deine alten Erfahrungen abhalten. Lass dich nicht davon abhalten, weil du es vielleicht ein paar Mal probiert hast und es hat nicht funktioniert. Bleib dran, vertrau Gott. Wenn du mit Menschen über den Glauben geredet hast und es hat nicht funktioniert, jetzt ist die Zeit, wo es auf einmal funktionieren wird. Gib nicht auf. Vertrau Gott, bleib dran. Und ich glaube, dass die diesen Mut Joshuas haben, diesen Mut Jonathans haben, diesen Mut Moses haben, diesen Mut von einem Petrus haben, der aus dem Boot gestiegen ist, während alle anderen sich festgehalten haben drin. Ich glaube, dass Gott diese Leute gewaltig verwenden wird. Und du kannst einer von denen sein. Gott geht es nicht um Mann, Frau, Österreicher, Syrer, Armenier oder sonst irgendjemand. Gott geht zum Leute, die sagen, ich vertraue dir, Herr, und ich mache einen Schritt, weil du Gott bist. Amen. Lass uns beten miteinander. Heiliger Geist, danke, dass du so ein Geist von Ermutigung bist. Danke, Heiliger Geist, dass dir so am Herzen brennt, was zu tun in diesem Land. Danke, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Land heimsuchen wirst und auch dein Volk heimsuchen wirst, Herr. Danke, dass jeder Einzelne, der da in diesem Raum sitzt, ganz neu deine Kraft und deine Herrlichkeit erleben wird. Vater, ich danke dir, dass du uns überraschen wirst mit deiner Kraft und deiner Vollmacht. Und wir sind bei Gott nicht die großen Zampanos, Herr, sondern wir sind Kinder, die auf dich vertrauen und die wissen, dass sie einen Papa haben, dem alles möglich ist. Und der ein Herz hat für die Menschen in dieser Welt. Und der sich durch uns offenbaren will, den Menschen. Und ich setze das neu frei, auch Mut in jedem einzelnen Herzen, Herr. Vater, wir weisen diese alten Dinger zurück. Ja, jeder von uns hat eine Menge Enttäuschungen erlebt. Ja, es hat vieles nicht geklappt, wo wir gedacht haben, das ist jetzt der große Durchbruch. Aber es hält uns nicht ab, Herr. Wir vertrauen dir weiter. Du bist Gott und du sagst, dass du das, was du verheißen hast, auch tun wirst. Und wir glauben das, Herr, und wir halten daran fest. Und wenn nicht der Zeitpunkt war zu einer bestimmten Zeit, dann hast du vielleicht einen anderen Zeitpunkt. Aber du hast gesagt und du wirst es tun. Du wachst über deinem Wort, dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es das bewirkt, wozu du es gesandt hast, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. In dieser herausfordernden Zeit, aber auch in dieser Zeit, wo du große Dinge tun wirst. Wo du in die Völker hineinwirken wirst. Mit deiner Autorität und Vollmacht, Herr. wo Jonathane aufstehen werden, zuhauf. Herr, ich danke dir, dass das uns betrifft, unsere Kinder betrifft, Herr. Herr, und sogar die Kleinkinder, Herr. Weil du kannst durch jeden von uns wirken, Herr. Setz du das frei, Herr. Und ich bete jetzt auch, Heiliger Geist, dass du Verletzungen aus der Vergangenheit, Enttäuschungen aus der Vergangenheit heilst. Durch deine gnädige Kraft, Herr. Herr, lass diesen Ruf des Löwen aus dem Stamme Juda in unseren Herzen erschallen, Herr. Herr, ich spreche jedem einzelnen neuen Mut zu. Und jede Einschüchterung muss weichen im Namen Jesus Christus. Jede Ängstlichkeit muss gehen im Namen Jesus Christus, so wie wir es gelesen haben. Jede Verwirrung muss gehen im Namen Jesus Christus, so wie wir es gelesen haben, Herr. Danke, Herr, dass du uns offenbarst, was es heißt, dein Kind zu sein. Danke, dass du uns offenbarst, was es heißt, dir zu vertrauen und dir zu glauben. Ich möchte noch was beten. Vielleicht bist du heute da und in deinem Herzen spürst du eine Sehnsucht nach mehr von Gott, nach mehr von dem, was du heute gehört hast. Aber vielleicht hast du noch nicht diesen Schritt gemacht, dass du einfach Jesus Christus eingeladen hast in dein Leben. Ich möchte, dass wir das jetzt einfach gemeinsam machen miteinander. Und wenn es dich betrifft, dann kannst du dieses Gebet einfach mitbeten. Und wenn du es vom Herzen betest, indem du Jesus dankst, dass er dir deine Sünden vergeben hat, indem du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, indem du den Heiligen Geist bittest, dass er dir hilft, so zu leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat, dann geschieht auch im Geist etwas. Nämlich dann wirst du von jemandem, der getrennt ist von Gott, zu seinem Kind. Und die Bibel nennt das eine neue Geburt. Ich möchte einfach die Gelegenheit nützen und lass uns das zusammen beten. Ich bete einfach kurz vor und ihr könnt mir nachbeten. Und es braucht nichts anderes, wie dass du von ganzem Herzen so ein kleines Gebet betest. Ist das okay? Herr Jesus Christus, lass uns das gemeinsam beten. Wir danken dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Danke dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich will dein Geschenk annehmen, Herr Jesus. Komm du jetzt in mein Leben. Und verändere mein Leben, so dass ich dir ähnlich werde. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich jetzt als dein Kind angenommen hast. Danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Und dass du, Heiliger Geist, mich veränderst. Dass ich mehr und mehr wie Jesus werde. Amen. Wenn du das von Herzen gebetet hast, dann ist genau das geschehen. Dann hat der Vater im Himmel dir alle deine Schuld und alle deine Sünden vergeben. Dann hat er dich angenommen als sein geliebtes Kind. Dann bist du jetzt ein Bruder, eine Schwester von Jesus Christus persönlich. Und dann ist der Heilige Geist, der jetzt in dir lebt und der dir die Kraft gibt, dein Leben zu verändern. Und er wird dein Leben verändern. Und es wird was Tolles sein. Amen.